Es war wirklich sehr, sehr beängstigend und ich hatte dann irgendwann auch nicht mehr das Geld für die U-Bahn und bin dann gelaufen von, also ich, wo ich gewohnt habe, das war so eine kleine Wohngemeinschaft, wo ich ein Zimmer gemietet habe für $500 und mein Studio war ein 46th Street, habe ich einen Raum geteilt mit einem Juwelendesigner für $700. Also ich hatte $1,200 Kosten, Mietkosten für den Raum, wo ich nachts sehr laut sein konnte und den anderen Raum, wo ich schlafen konnte. 46. Straße, Times Square, es war ein unglaublicher Raum und ich dachte erst, wow, es ist Jackpot, aber dann hat mir der Vermieter gesagt, oh, ich bin hier von 7 Uhr früh bis 4 Uhr früh, 4 Uhr Nachmittag und ich mache diesen Lärm und diesen Staub und aber der Raum war so unglaublich, da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich, ich mache dann Musik von 4 Uhr nachmittags bis 7 Uhr früh und habe das jahrelang durchgezogen, ich war ein Nachtmensch in New York.
Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich heute Tobi Gatt anmoderieren darf, einen Podcast, auf den wir schon sehr, sehr lange hingearbeitet haben. Tobi gehört zu den erfolgreichsten Songwritern, Produzenten Deutschlands. Er lebt in L.A., hat aus seinem Studio aus L.A. heraus mit uns gepodcastet. Für diejenigen, die Tobi nicht einordnen können, er hat mit Beyoncé zusammengearbeitet, mit John Legend, mit Fergie zusammengearbeitet und große Welthits für diese Personen geschrieben. Dementsprechend gibt es viele Anekdoten aus dem Showbusiness. Er nimmt uns mit hinter die Kulissen, beschreibt, wie er Songs schreibt, wie es sich anfühlt, Welthits zu schreiben, dabei aber nicht in der ersten Reihe zu stehen. Das Gespräch hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben unheimlich viel gelernt. Also habt Spaß dabei, taucht ein und an der Stelle auch einen großen Dank an unseren Partner Miles & More, die uns unterstützen und uns helfen, diesen Podcast auszubauen. Ganz, ganz großen Dank. Viele unserer Gäste nutzen inzwischen die Kreditkarte von Miles & More, aber auch unser Host Felix setzt auf die Kreditkarte und ganz, ganz großen Dank an dieser Stelle. Und jetzt aber direkt rein in den Podcast und viel, viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Tobi Gatt. Tobi, sehr schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich.
Olli und ich freuen uns riesig auf den Podcast. So viel kann ich schon verraten. Und du sitzt inmitten von Equipment. Ich sehe hinten so eine Lautsprecherbox. Du sprichst in ein super teures Mikrofon. Nimm uns mal mit, wo wir dich gerade eigentlich erreichen, wo du gerade eigentlich sitzt.
Also in diesem Haus in Los Angeles, das habe ich 2009 gefunden und es ist ein Glashaus. Die Wände sind aus Glas und also fast alle Wände sind Glas. Nicht gut, um Bilder aufzuhängen, aber schön, man kann die Glaswände aufmachen und das Wetter ist ja wunderschön. Also gerade heute ist es wieder so warm, ist eigentlich zu warm für die Jahreszeit. Kann man wirklich im T-Shirt und kurze Hosen rum und da kann man dann die Fensterwände aufmachen und man ist wie draußen, aber drinnen. So Indoor-Outdoor-Living, California Indoor-Outdoor-Living.
Wow. Aber das, Tobi, wovon reden wir? Ist das Hollywood Hills? Wo genau befindest du dich?
Also das Haus mit den Musikstudios ist in Studio City in den Foothills. Also die ist die Rückseite von Hollywood Hills und man sieht das ganze Tal, The Valley sieht man von hier. Schöne Aussicht, aber es ist auch nicht so hoch oben. Man kann noch zu Fuß dann schon mal zu den Läden runtergehen. Da sind schöne Sushi-Restaurants und viel Abendleben ist dort. Nightlife, wie sagt man auf Deutsch? Mein Deutsch ist sehr, sehr schlecht, da müsst ihr mir vergeben.
Das Nachtleben.
Genau.
Aber sag mal, Tobi, du bist ja weltberühmter, erfolgreicher Musikproduzent. Wie geht das denn in einem Glashaus? Da braucht man doch eigentlich einen Keller und da ist dann alles mit Eierschalen und Schaumstoff und alles ruhig und so. Wie kannst du denn da Musik produzieren?
Also wir haben schon auch angefangen mit Eierschalen und dunkle Räume vor langer, langer Zeit. Aber in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren meiner Karriere, also wenn man wirklich jeden Tag im Studio sitzt und immer Musik macht, dann ist es nicht gesund, wenn man nicht rausgucken kann? Für mich ist die Aussicht sehr wichtig und ist auch die Inspiration. Wenn man die Vögel draußen sieht und die Aussicht und den Sonnenuntergang und alles, was so vor sich hergeht draußen. Deshalb, das Glashaus war so ein Traum, dass ich eigentlich, ich bin sehr naturverbunden. Ich bin sehr gerne draußen. Und in einem Glashaus hat man dann immer noch das Gefühl, dass man halb draußen ist.
Box in the Sky sozusagen. Und ich glaube, ich habe in einem Video auch gesehen auf sozialen Medien, dass du direkt vorm Studio einen Swimmingpool hast. Du kannst also quasi, wenn dir gerade nichts einfällt, kannst du einfach aus dem Studio ins Wasser springen. Ist das richtig?
Genau, ja. Das ist ein Swimmingpool auf der einen Seite von einem Glashaus und auf der anderen Seite ist so ein Reflection Pool. Das ist sehr niedrig, aber sieht nett aus. Und der Vorbesitzer von dem Haus, der hat wirklich viel investiert in das Landscaping, also in die Hardscape, wie sagt man, also die, ich weiß nicht, wie man es sagt auf Deutsch, aber das sind alles so geschwungene Kurven mit Beton um das Haus herum, mit vielen tropischen Pflanzen und wirklich sehr, sehr schön architektonisch, nicht nur das Haus innen drin, aber auch außen um das Haus herum. Das ist die Mid-Century Architecture. In den 50er Jahren wollten die Architektur in Los Angeles neu erfinden und die Kriegsmaschinerie hat aufgehört, hatte einen Überfluss an Stahl und dann haben die angefangen, Häuser aus Stahl zu bauen mit viel Glaswänden und Stahl drumrum. Da kamen dann auch die Case Study Houses. Ich weiß nicht, wie viel von Architektur du interessiert bist, aber ich habe mich dann richtig damals in die Architektur reingestürzt und das alles mal studiert. Da war eine richtige Bewegung hier, Mid-Century Architecture in Kalifornien. Und dieses Haus und mein Familienhaus, das sind beides Mid-Century-Häuser von den 50er Jahren.
Ah, das sind also zwei Häuser. Da gibt es ein Studio, ein Arbeitshaus und es gibt ein Wohnhaus sozusagen.
Genau, das Wohnhaus ist auf einem anderen Berg. Das ist auf dem Berg, wo das Hollywood-Zeichen ist. Da ist ein See, Lake Hollywood, und man kann aus dem Haus heraus wandern und dann stundenlang Griffith Park drumherum wandern.
Wow.
Das war mir sehr wichtig. Zuerst haben wir in Los Angeles im Tal gewohnt und da sind überall Autos, Straßen, Parkplätze und keine Natur. Und unsere Tochter, als wir hergezogen waren, war ein Jahr alt und irgendwie, ich habe mich danach gesehen, einfach wo zu wohnen, wo es ruhig ist und wo man auch aus dem Haus heraus wandern kann. Und dann haben wir das Familienhaus oben am Berg gefunden.
Ich habe gelesen, dass du in Bayern aufgewachsen bist mit einem dänischen Klarinettisten-Papa und einer deutschen Pianistin-Mama, die beide Jazzer waren. In Deutschland sagt man ja auch Jatzer, was ich immer noch nicht weiß, ob das nicht die schlimmste Verballhornung dieses Worts ist.
Ja,
und du bist auf so einer Art Farm oder sowas aufgewachsen. Also ich frag mich jetzt natürlich, wie inwiefern gleicht dein Leben heute deinem Aufwachsen?
Es ist sehr, sehr, sehr anders. Und ich bin ja mittlerweile auch Vater. Ich habe zwei Töchter, die sind 16 und 27. Eine, die haben wir adaptiert, als sie 10 war, die ist jetzt 27. Und wir versuchen, das mit unseren Töchtern doch ein bisschen anders zu machen als meine Eltern damals. Meine Mutter war sehr, sehr jung. Sie war 19, als sie meinen Bruder bekommen hat und 20 oder 21, als sie mich bekommen hat. Wir sind 1,5 Jahre untereinander und voneinander. Und mein Vater, der war, ich glaube, 30 zu der Zeit, der ist Däne und der ist aus Dänemark nach München gekommen, weil er Flugzeugbau studieren wollte. Und dann mein Opa, der Egon Scheibe, das war dann der Boss von meinem Vater. Und die Tochter vom Opa, das war meine Mutter. Die war damals sehr jung, die war 16, als sie angefangen haben zu daten. Ja, und meine Mutter, die war einfach viel zu jung. Und mit zwei Kindern, als sie 20, 21, 22 war, das war alles viel zu viel. Und dann haben sich die auch schnell getrennt. Meine Mutter ist dann nach Indien, das war die Bhagwan-Bewegung. Und ich war vielleicht 6, 7 Jahre alt. Und dann kam sie aus Indien zurück und dann haben sie sich geschieden, haben sich erstmal nur gestritten die ganze Zeit. Es war ein bisschen traumatisch. Und dann ist meine Mutter, hat so ein, wie sagt man so, diese Kommunen gemacht in verschiedenen Locations. Es hat nie lange gehalten. irgendwann war sie dann mal in einer Farm, ein Bauernhof in Tandern. Und also wirklich verrücktes Umfeld damals. Es war viel so Gruppentherapie, Gruppensex, Gruppendrogen zusammengenommen. Und ich wollte dann immer noch meine Mutter manchmal sehen, wenn mit dem Fahrrad dann von wo wir gewohnt haben in Günding, das war so ein kleines Dorf, so 1-2 Stunden mit dem Fahrrad über die Felder gefahren, um sie zu sehen. Und sie hat dann meistens mich gar nicht erwartet und wollte nicht, dass ich sie Mutter nenne vor ihren Freunden. Es war nicht so toll. Also es hat wirklich so seine Wunden hinterlassen. Und da möchte ich jetzt doch einiges anders machen mit meinen Töchtern.
Ja.
Wow. Ja, das ist aber toll, dass du das erzählst, weil man bildet immer bei erfolgreichen Menschen, bildet sich oft so ein Story-Arc, weißt du? Und im Nachhinein wird das dann alles schön wie an so einer Perlenkette aufgereiht erzählt, dass der schon in seiner Kindheit und die Eltern waren ja Musiker und es war ja alles so toll und deswegen wurde natürlich er dann auch und sein Bruder auch und so weiter. Aber es ist eben in Realität doch alles viel, viel komplizierter. Hast du denn noch Musik von deinen Eltern? Hast du noch Platten bei dir zu Hause?
Die waren nicht sehr bekannt. Die hatten nur eine Dixieland Jazzband und die haben einmal die Woche in so verschiedenen Münchner Clubs gespielt. Sie haben Dixieland Jazz gemacht und es waren immer die gleichen 40, 50 Songs. Das Repertoire hat sich nie verändert. Vielleicht wurde ich deshalb auch Songschreiber oder damit mal neue Songs reinkommen. Ich denke, ich war ja schon, bevor ich geboren wurde, im Bauch meiner Mutter habe ich schon diese ganzen Songs gehört und es waren immer die gleichen Songs. Mein Bruder und ich, wir haben immer gescherzt, dass wir die Klarinetten-Solos von meinem Vater schon vorhersagen konnten. Das war alles, da war keine Variation dabei. Und mein Bruder und ich, wir haben dann relativ früh schon, als meine Eltern im Wohnzimmer geprobt haben, nach den Proben haben wir die Instrumente übernommen und haben da angefangen, unsere eigenen Songs zu machen. Und
mit welchen Instrumenten habt ihr gespielt?
Oh, also, ja, ich habe Klavier gespielt. Ich sollte eigentlich Banjo lernen, weil die Band brauchte einen Banjo-Spieler, aber das hat mir nicht gefallen. Und mein Bruder, der hat Schlagzeug gespielt und der war mit 5, 6 Jahren schon so gut, dass der den Schlagzeuger von der Band meiner Eltern schon öfters ersetzt hat und das Publikum war begeistert. Also er war so ein richtiges Kindernaturtalent, so ein Wunderkind.
So ein Wunderkind.
Ja. Der Jens, ja, der Jens, der war schon wahnsinnig musikalisch als Kind.
Und wie viele Instrumente beherrschst du heute?
Ich spiele am Klavier, fühle ich mich am meisten zu Hause und am Klavier improvisiere ich auch sehr viel. Die Gitarre benutze ich zum Songs schreiben, das ist eine schöne Alternative, da entdeckt man neue Akkorde und Bass spiele ich für Aufnahmen, spiele ich gerne, das ist es auch schon.
Was ist das gerade direkt hinter dir? Das ist Klavier, das ist oder ein Piano? Ist das?
Da ist ein Bösendorfer Flügel. Das ist mein Lieblingsklavier. Das ist von den 70er Jahren, 225 Bösendorfer. Und da haben wir viel dran rumgeschraubt. Der ist mittlerweile hat eine Wahnsinnsdynamik, einen großen Dynamikumfang. Also man kann die Tasten ganz, ganz leicht spielen und bekommt einen wunderschönen warmen Ton mit viel Sustain. Das ist ein traumhaftes Klavier.
Wow. Das ist, glaube ich, ein österreichisches Fabrikat. Also
ja,
das,
ich muss die Firma mal besuchen.
Das ist schon auch ein bisschen
irgendwann.
Wunderbar Together bei dir in L.A.
Ja, aber Bösendorfer gibt es auf der ganzen Welt mittlerweile.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Take someone with you as you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Nach dieser turbulenten Kindheit, du hast die Musik irgendwie in dir gehabt und hast dann mit 18, habe ich gelesen, als du 18 warst, hast du am Debütalbum von Milli Vanilli mitgeschrieben sozusagen, Songs beigetragen, Frank Farian, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte und da auch schon wieder, natürlich, wie du gerade von deiner Kindheit erzählt hast, man kann das heute von außen angucken und sagen, Milli Vanilli, Riesenerfolg, wenn man genauer reinguckt, Riesenchaos, Streit, Skandale, der Grammy wird aberkannt, weil sie nie selbst gesungen haben, der eine Sänger war jetzt gerade für einen Grammy nominiert, weil er seine Geschichte in ein Hörbuch verpackt hat, also auch eine verrückte Ringschluss zum Jahr 2026, aber was hast du aus diesem ganzen, als 18-Jähriger aus diesem ganzen Wahnsinn, in den du da reingespült wurdest, mitgenommen?
Also wir haben es gerade nochmal nachgeschaut, das war 1988, also ich war schon 20, ich war nicht 18. Ich dachte immer, ich wäre 18 gewesen. Nee, ich war schon 20 und mein Bruder und ich, wir wollten immer unsere eigene Platte machen, das war unser großer Traum und haben unsere Demos überall rumgeschickt und eines Tages hat Armand Volker, das ist ein relativ bekannter damals Musikproduzent aus München, hat drei von unseren Demos zu Frank Farian gesendet. Frank Farian hatte gerade mit Girl, You Know It's True einen riesen Nummer 1 Hit in Deutschland. Und das war ein Song, der wurde schon veröffentlicht vorher in Baltimore, hier in Amerika, war aber kein Hit. Und Frank hat diese Platte gefunden und dachte, das ist ein Wahnsinnssong. Und damals mit Boney M., sagt dir ja was, Boney M., oder?
Ja, aber hallo.
Ja, da hat er schon angefangen, es war eine Gruppe, wo Frank öfters die Liedstimme gesungen hat, aber auf der Bühne hat man dann Frank nicht gesehen. Das waren andere Künstler auf der Bühne, die haben dann so getan, als wenn sie das singen würden. Und da, glaube ich, hat sich keiner beschwert. Und dann mit Milli Vanilli dachte er, okay, kein Problem, das mache ich jetzt nochmal. Und die liebe Milli, seine Frau damals, hat ihm, oder seine Geschäftspartnerin, aber ich denke auch Frau einiger Zeit, das weiß ich nicht, also die liebe Milli hat dann die zwei Jungs gefunden im P1 in München und hat sie zu Frank gebracht. Und Frank dachte, wow, super Image, kann nicht besser sein. Und da ist ein super Song, das tun wir jetzt alles verbinden. Und leider haben die Jungs nicht auf Englisch singen können. Einer hat einen ganz dicken französischen Akzent und der andere, glaube ich, einen deutschen Akzent. Und ich habe sie persönlich nie kennengelernt. Auf der Platte waren dann Studiosänger, sehr gute Studiosänger und die Platte klang sehr gut und wurde ein Riesenhit. Und diese erste Single, das ging noch gut so und dann hatte er einen Deal gehabt mit einer, ich glaube es war Cola oder Pepsi-Cola oder Coca-Cola und musste dann ein Album ganz schnell rausbringen und da, das war unsere Chance. Da hat Armand Volker unsere drei Songs zu Frank geschickt und Frank hat die gehört und dachte, wow, die drei Songs will ich auf dem Album haben. Hat uns angerufen, ihr müsst sofort nach Frankfurt. Wir sind sofort nach Frankfurt geflogen und haben diese drei Songs aufgenommen. Und dann zwei Wochen oder so später war das Nummer 1 in den Charts. Das war unglaublich.
Und dann ging der ganze Wahnsinn ja erst so richtig los. Dann ging das in die USA, dann wurden die da in die Charts, dann kam der Grammy und so. Ist das das, was dich dann auch letztendlich, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt in den USA in Charts bin, dann kann ich auch in die USA auswandern? Oder wie bist du aus dieser Sache raus und sozusagen in die USA gegangen?
Das ist eine lange, lange Geschichte. Aber so, also okay, Milli Vanilli kam raus. Ich habe dann mit Frank Farian nochmal 7 Jahre gearbeitet. Mein Bruder und ich, wir hatten ein Album gemacht mit Milli Vanilli. Nach Milli Vanilli mit Frank hatten wir ein Album gemacht, mein Bruder und ich. Das hieß Q Energy. Das war ein Flop, aber hat viel Spaß gemacht. Und George Clinton, ein berühmter amerikanischer Künstler, kam nach München und war Gastkritiker und hat unser Album gehört und mochte das und hat dann uns eingeladen, mit ihm auf der Bühne zu spielen in München auf seinem Konzert, mein Bruder und ich. Und wir haben auch in seinem Proberaum mit ihm gejammt für einige Stunden. Wir haben uns super verstanden und George Clinton damals hat mir dann gesagt, Toby, you should come to America. Und ich war 20 und hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich wünschte jetzt im Rückblick, dass ich da mit ihm mitgegangen wäre. Das hätte alles verändert nochmal. Es hat dann nochmal 10 Jahre gedauert, bis ich nach Amerika kam. In diesen 10 Jahren hatte ich mit meiner Ex-Freundin damals, Jacqueline Nemora, haben wir einige Platten gemacht mit Frank und Filmmusik und so weiter. Irgendwann hatte ich dann das Geld, um die Ausreise zu wagen und bin nach New York.
Okay.
Und die ersten Jahre in New York waren sehr, sehr hart. Also das Geld ist schnell ausgegangen und hatte...
Ich habe gehört, Tobi, dass du Du hast in einem Interview mal gesagt, es hat 3 Jahre gedauert, bis du deinen ersten Dollar verdient hast in New York.
Ja, da waren so viele Almosts. Also so oft hatte ich wieder eine Platte aufgenommen und jetzt war die große Hoffnung und man dachte, die Platte kommt raus und dann wurde der Mann in der Plattenfirma, der diese Platte mit mir gemacht hatte, entlassen und dann, das war es wieder. Also in meinem dritten Jahr habe ich einen Manager gefunden, David Sonnenberg, und mit ihm habe ich dann endlich wurde ich bezahlt für meine Arbeit. Ohne Manager ist es sehr, sehr schwierig, als Musikproduzent Geld zu verdienen.
Ich will das nochmal kurz verstehen lernen. Also du bist wirklich auf eigene Faust nach New York gezogen,
ja.
Von Deutschland aus.
Ja.
Du hattest jetzt nicht irgendeinen Auftrag oder so.
Nein.
Und du musstest ja aber Geld verdienen, du musst ja Miete zahlen. Also wie hast du das denn überhaupt geschafft? Hast du vom Ersparten gelebt, oder?
Es ist wieder ein bisschen kompliziert, aber okay, meine Ex-Freundin und ich, wir hatten Musik produziert für Andreas Türk und wie hieß die? Kiesbauer. Wie hieß die nochmal mit A?
Arabella Kiesbauer
wow, und Andreas Türk. Für diese zwei Shows haben wir die gesamte Musik geschrieben und produziert. Und einige Jahre später kam dann so ein bisschen GEMA-Tantiemen rein und ich dachte, das müsste eigentlich viel mehr sein. Dann habe ich wochenlang mich mit dieser Materie vertraut gemacht und die GEMA-Verfassung gelesen und geschaut zu dieser Sendezeit. Für diese Minuten bekommt man so viel Geld und so weiter. Und habe am Ende dann gemerkt, das wäre eigentlich also richtig viel Geld. Das war irgendwie 500.000 oder 600.000 Mark zu dieser Zeit hätten verdienen sollen und wir haben irgendwie 50.000 oder so bekommen.
Autsch.
Und dann bin ich mit dieser Rechnung zu ProSieben gegangen und habe gesagt, Leute, das stimmt so nicht. Und einige Monate später hatte ich dann von der GEMA den Bescheid gekommen, dass ProSieben die GEMA, wie sagt man, benachrichtigt hat, dass sie falsch abgerechnet haben und dass wir dieses gesamte Geld eigentlich bekommen sollten. Und sobald ich diesen Bescheid hatte von der GEMA, da habe ich mein Ticket gebucht und bin ab nach New York. Und ich dachte, das Geld kommt dann schon. Und ich war in New York und das Geld kam nicht, weil mein damaliger Verleger dieses Geld einbehalten hat. Unzurechtigerweise, weil in unserem Vertrag ist sehr kompliziert alles. Ich weiß nicht, ob ich es alles erzählen soll, aber es war eigentlich ein Musikverlagsvertrag und nicht Filmmusikverlagsvertrag. Egal.
Das Geld kam viel später. Das heißt, du wanderst aus, du denkst, du hast ein Polster und genau. Dann kommt kein Geld.
Ja, schrecklich. Es war wirklich sehr, sehr beängstigend und ich hatte dann irgendwann auch nicht mehr das Geld für die U-Bahn und bin dann gelaufen von, also ich, wo ich gewohnt habe, das war so eine kleine Wohngemeinschaft, wo ich ein Zimmer gemietet habe für $500 und mein Studio war ein 46th Street, habe ich einen Raum geteilt mit einem Juwelendesigner für $700. Also ich hatte $1,200 Kosten, Mietkosten für den Raum, wo ich nachts sehr laut sein konnte und den anderen Raum, wo ich schlafen konnte.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Juwelendesigner heißt Diamond District. Also
genau, 46.
Times
Straße,
Square.
Times Square. Es war ein unglaublicher Raum. Und ich dachte erst, wow, es ist Jackpot. Aber dann hat mir der Vermieter gesagt, oh, ich bin hier von 7 Uhr früh bis 4 Uhr Nachmittag und ich mache diesen Lärm und diesen Staub. Aber der Raum war so unglaublich, da habe ich dann gesagt, okay, das mache ich. Ich mache dann Musik von 4 Uhr nachmittags bis 7 Uhr früh. Und habe das jahrelang durchgezogen. Ich war ein Nachtmensch in New York.
Boah. Gab es auch jemand in der Zeit, dem du noch viel zu verdanken hast, der dich dann auch also du hast gesagt, es klappt nicht ohne Manager. Gab es jemand, der dich da aufs Pferd gesetzt hat und dich da befähigt hat und dir noch geholfen hat in der Zeit?
Also das erste Jahr war sehr hart und ich habe Zettel auf die Ampeln hingehängt. Ich bin junger Musikproduzent, suche Sänger und so Telefonnummern zum Abreißen auf kleinen Papierschnitzeln. Und habe dann dadurch meine erste Sängerin gefunden und habe mit ihr ein Album aufgenommen und habe dieses Album dann den Plattenfirmen vorgespielt Und das waren alles Absagen, aber danach hatte ich dann schon mal einen Fuß in der Tür in den großen Plattenfirmen. Und dadurch, ein Jahr später, dann haben die mich schon mal gekannt und da gab es dann die Möglichkeit, eine Sängerin hatte mal eine Session, die durchgefallen ist. Und dann wurde ich angerufen und habe gesagt, kannst du in 10 Minuten eine Session machen? Und das habe ich dann gemacht mit Willa Ford. Willa Ford war so ein bisschen wie die junge Britney Spears auf Atlantic Records. Und die wollten so eine Pop-Platte mit Willa Ford machen. Und eine Stunde später kam dann der Plattenfirmenmensch ins Studio zu mir rein und hat sich angehört, was ich mit Willa Ford gemacht hat und hat angefangen zu heulen. Und ihm kam und ich dachte, gefällt ihm das so gut? Und der sagte, nee, ich bin am Ende, weil ich habe versucht mit so eine, also weil ich war, ich bin ja dänisch-deutsch und er dachte, ich bin dann so ein Pop-Produzent und er wollte eine Pop-Platte. Und ich habe aber eher so ein Soulful R&B-Dings mit ihr gemacht und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war dann
der hatte aus vor Schrecken geweint.
Ja, der war am Ende.
Oh mein Gott, oh ja, mein Gott.
Aber dann, einen Monat oder so später, bekam ich dann einen Anruf von Willa Fords Manager und das war David Sonnenberg. Und dann so ein Jahr später hat David Sonnenberg mich dann unter Vertrag genommen. Erstmal so ein bisschen ausgetastet, aber irgendwann haben wir dann richtig zusammengearbeitet und dann habe ich angefangen, Geld zu verdienen.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du deinen ersten US-Dollar-Scheck bekommen hast? Ich kann mich noch daran erinnern.
Ja,
ich
bin jetzt seit 13
Jahren
nicht der,
in New York. Okay. Und zwar New Yorker Geschäftspartner, eine Konferenz zusammen organisiert. Und am nächsten Tag ging ich in sein Büro und da lag dann auf seinem Schreibtisch wirklich so ein Papierscheck. Und ich habe zum ersten Mal das angeguckt und dachte, wow, ich kann damit mit Geld verdienen. Das ist ja unglaublich. Hattest du auch so einen Moment?
Bei mir war es nach 3 Jahren oder 3,5 Jahren kam mein erster Verlagsvertrag-Scheck. Also David Sonnenberg hat mir dann einen Verlagsvertrag organisiert. Und das war, da hatte ich dann schon sehr, in diesen 3 Jahren hatte ich überall mit allen gearbeitet und hatte dann schon einige Sachen, die vielversprechend waren. Und der Verlag hatte dann schon viel Interesse und das war $300,000. Und das war ein Check mit $300,000, stand drauf.
Wow.
Und wow. Ich hatte ein Sparkonto auf Citibank und ich habe der Citibank diesen Scheck gegeben und die haben den Scheck nicht eingelöst. Die haben den Scheck vernichtet, weil die dachten, es wäre Fraud, weil ich hatte bis dann noch nie was verdient. Scam. Dann musste ich nochmal zum Verleger und habe gesagt, ihr müsst den Scheck nochmal ausstellen, weil die Bank hat den vernichtet.
Die haben den einfach geschreddert.
Ja. Es war krass. Konnten sie sich nicht vorstellen, dass ich plötzlich so viel Geld verdiene.
Großartig.
Wir müssen jetzt mal ganz kurz für die Leute, die deinen Namen vielleicht noch nicht gehört haben, es mag ein paar wenige geben, aber man muss sagen, Tobi Gard gehört seit über 20 Jahren zu den angesagtesten Songwritern in den USA, Deutsche. Also du hast eben gesagt, korrigiere, deutsch-dänischer Songwriter. Ist das dir wichtig?
Ja. Ja.
Tobi? Ja. Ja, okay. Genau, und du hast unter anderem If I Were a Boy für Beyoncé geschrieben, Big Girls Don't Cry für Fergie, All of Me für John Legend. Und Felix und ich haben uns die ganze Zeit gefragt, warum war eigentlich Tobi nicht schon einer der ersten Gäste, den wir eingeladen haben? Eine so geile, wunderbar Together-Geschichte. Wir brauchten 150 Folgen, um dich zu finden. Wir haben auch ein paar Mal abgesagt, aber uns interessiert natürlich gerade, wir wollen jetzt mal ins Jetzt springen. Mit wem arbeitest du gerade? Mit wem arbeitest du heute? Was machst du gerade?
Also ich habe vor 2 Jahren angefangen eine sehr lange Geschichte, aber vor 2 Jahren habe ich angefangen, meine größten Hits selbst auf der Bühne zu performen, aber auch die Geschichten zu erzählen dieser Songs. Und ich habe gemerkt, dass das Publikum sehr interessiert ist an den Geschichten hinter like All of Me oder Madonna oder Beyoncé oder so weiter. Und habe dann erstmal eine Platte veröffentlicht, das heißt Piano Diaries, The Hits. Habe 16 meiner größten Hits neu aufgenommen mit 17 verschiedenen Sängern. Und diese Platte, Piano Diaries, ist nur Piano, also dieser Bösendorfer Flügel und Strings, so ein String-Quartett und die Stimme. Und ich habe sehr reduziert, sehr stripped down diese Songs aufgenommen. Und habe dann auch angefangen, diese Songs zu performen auf verschiedenen Bühnen und habe wahnsinnig Spaß damit. Und Dann hatte ich ein Weihnachtsalbum gemacht, Piano Diaries Christmas. Das kam jetzt vor drei Monaten kam das raus. Mit 12 Songs, mit 12 verschiedenen Künstlern, so wie Jordan Sparks oder Sam Ryder oder Victoria Justice, also viele namhafte Künstler. Mit jedem hatte ich ein Weihnachtslied geschrieben über deren Weihnachtserinnerungen. Und jetzt bin ich dran, Piano Diaries Originals zu machen. Das ist die dritte Single ist gerade draußen mit Huntley, der hat The Voice in Amerika gewonnen. Es ist ein schönes Lied, Kompass. Vielleicht könnt ihr das, ja, ihr könnt es nicht spielen in dem Podcast, oder? Das heißt Kompass.
Wahnsinns Stimme. Ich habe es heute gehört auf YouTube. Ja. Unglaubliche Stimme. Olli, hast du auch gehört?
Ich habe es auch gehört und ja, ich habe gesehen, dass mein Lieblingsvideo war, ihr wart in, ich glaube, es war ein Airstream. Ihr habt da drin gesessen und habt performt in diesem Airstream. Ich habe es so gefeiert. Ich habe es auch meiner Frau geschickt. Das ist einfach so. Ein sehr schöner Moment, ja.
Das ist ein super Künstler, mit dem also mache ich auch noch mal mehr. Der war auch auf meinem Weihnachtsalbum und dann haben wir diese Single jetzt gemacht. Und meine nächste Piano Diaries Single ist mit Drake Bell. Ich weiß nicht, ob man den in Deutschland kennt, aber hier ist er ein Superstar. Der hatte auf Nickelodeon diese Show Drake and Josh. Und das war ein Riesenhit über viele Jahre hinweg auf Nickelodeon. Und die nächste Single heißt Nevermind, das ist mit Drake und das kommt in 2 Wochen raus. Da bin ich schon ganz gespannt.
Es ist auch ganz spannend. Zwei Nachfragen dazu. Erstens, warum kannst du einfach ein Album aufnehmen mit deinen größten Hits? Ich dachte, wenn man so einen Hit schreibt wie All of Me und dann ist John Legend derjenige, der den performt, dann ist dieser Hit bei John Legend, dann kann man den nicht einfach so neu aufnehmen als Tobi. Wie geht das?
Ich habe es den Künstlern auch gesagt und habe denen ihr Einverständnis bekommen. Aber du kannst jederzeit eine Coverversion von jedem Song aufnehmen und veröffentlichen, solange du die Autoren richtig auflistest. Du kannst nicht der Erste sein, der es veröffentlicht, ohne dem Einverständnis der Komponisten. Aber wenn es schon mal veröffentlicht ist, kann jeder ein Cover davon veröffentlichen. Und so habe ich Coverversionen von meinen eigenen Hits gemacht.
Okay, verstehe.
Clever, smart.
Und die zweite Frage, ich habe irgendwie beim Hören das Gefühl gehabt, also man könnte ja denken, deutscher Songwriter, Produzent geht in die USA, der bringt irgendwie, weiß ich nicht, Krautrock mit oder Elektro oder du bist ja in den 70ern, 80ern groß geworden. Die ganze Zeit, die Musikindustrie in Deutschland damals mitgemacht hat. Aber die Lieder, die ich von dir gehört habe, das geht alles in Richtung All of Me. Das ist Balladen, das ist lieblich, das ist soft, das ist auch irgendwie eigentlich fast so ein bisschen zeitlos. Ist das dein Style, du nix, bist das du?
Das bin ich 100%. Also zeitlose Pianomusik mit schönen Stimmen, das mache ich am allerliebsten und damit hatte ich auch meine größten Erfolge.
Wow. Wie viele Songs hast du geschätzt schon geschrieben in deinem Leben?
Vielleicht 2000. Also geschrieben und produziert, so dass man sie auch anhören kann, vielleicht 2000. Und veröffentlicht wurden vielleicht, ich glaube, 400-500 oder so. Und das ist nur geschätzt so.
Das ist eine bessere Quote als ich habe im Kreativprozess. Also bei mir landet 90% der Sachen in der Papiertonne. Aber ich weiß nicht wenigstens. Aber das ist gut. Das ist fast mehr als, also es ist fast 40% deiner Songs. Nee.
Vielleicht waren es auch mehr. Also ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe wirklich über 3 Jahrzehnte jeden Tag Sessions gemacht und manchmal 2, 3 Sessions am Tag und 180 Songs jedes Jahr und viel zu viel Zeit im Studio verbracht. Und jetzt bin ich glücklich. Ich habe schon mal so ein bisschen einen Schlussstrich gezogen, die deutsche Sprache, und mit dem Songschreiben und habe mich jetzt fokussiert auf die Künstlerkarriere. Habe von null angefangen als Künstler Tobi Gard und jetzt auf Spotify, habe mittlerweile schon 70 Platten veröffentlicht, Songs veröffentlicht. Als Tobi Gard, als Künstler und nicht als Songschreiber. Und da sehe ich meine Zukunft, so wie, ich weiß nicht, ob man in Deutschland David Foster kennt. Kennt man den?
Mir sagt das aktuell nichts. Nee.
Also David Foster war einer der bekanntesten Produzenten zu der Zeit von Whitney Houston und Mariah Carey und so weiter. Hatte endlos viele Platten gemacht. Und der macht viele Konzerte, wo seine größten Hits spielt mit Piano und Orchester. Und dann so 10, 20 verschiedene Solo-Künstler auf die Bühne nimmt und die singen dann ihre Songs, seine Songs mit ihm. Und diese Konzerte sind sehr begehrt. Also er hat Hollywood Bowl ausverkauft, letztes Jahr mit 17.000 Leute im Publikum. Und so im Prinzip das ist, was ich jetzt machen möchte. Also viele Konzerte mit vielen Künstlern.
Weißt du, was lustig
ist,
Olli? Olli, ja. David Foster ist der Schwiegervater von Tommy Haas. Ich hab ihn gerade gegoogelt, weil seine Tochter wiederum Sarah Foster mit Tommy Haas zusammen ist, der deutschen Tennislegende, ja. Tommy Haas.
Oh, wow.
Also auch eine wunderbar Together-Geschichte.
Ja.
Ja, und mit dem wir auch bald sprechen werden. Genau.
Ich hoffe es. Ja. Bist du, seid ihr befreundet, Tobi? Oder?
David Foster, er hatte mich mal einfach so angerufen und gesagt, hey, das ist David Foster, do you wanna come to my house on Sunday? Und dann bin ich mit meiner Frau und meiner Tochter, einer meiner Töchter, zu seinem Haus und wir haben den Sonntag zusammen verbracht. Das war wunderschön. War eine große Ehre und ich glaube, jetzt wird er auch demnächst in meiner Podcast sein. Also wir sind so, wir kennen uns, ja.
Auch wenn du jetzt nicht mehr zwingend für andere schreibst, sondern für dich selbst, haben Felix und ich uns gefragt im Vorgespräch und in der Recherche, wie sieht denn so ein Schaffensprozess aus bei dir? Also arbeitest du mit Notizbüchern, wachst du nachts auf, hast eine Melodie im Kopf und musst die sofort dann umsetzen? Wie lange dauert so ein Stück zum Beispiel wie All of Me? Wie lange hast du daran gesessen?
All of Me, also viele gute Sachen entstehen so im Moment und die kann man nicht so planen. All of Me oder Big Girls Don't Cry oder If I Were a Boy, die waren alle weniger als 2 Stunden. Also so 1,5 Stunden haben wir das geschrieben jeweils. Und das sind dann Momente, wo man einfach catch lightning in a bottle, also wirklich Momente, die man auch nicht so, wie sagt man, das passiert einfach. Gute Momente vom Songschreiben, da you strike gold. Steht, mein Deutsch ist so schlecht. Tut mir leid.
Ich stelle mir das vor wie so ein Flow-Zustand. Also ein Scharnier greift in das nächste und dann zack. Und dann, also dann kommst du in so einen Flow-Zustand und dann machst du das einfach. Also
genau.
So stelle ich mir das gerade vor. Wow. Okay.
Ja, du hast ja auch diese Hits zusammen mit den Künstlern zum Teil angefertigt oder geschrieben, die dann mit ihnen berühmt wurden. Also du warst jetzt nicht du alleine im Kämmerlein oder im Glashaus, sondern ihr wart zusammen im selben physischen Raum. Und dann ist das passiert, was Olli gerade beschrieben hat, oder was du gesagt hast, Lightning in a Bottle. Also dass da irgendwie so ein Funke überspringt. Oder wie würdest du das Gefühl beschreiben?
Ja, All of Me, da kam John Legend in dieses Studio rein und war gerade super verliebt in seine Verlobte, Chrissy, und wollte unbedingt ein Liebeslied schreiben. Und das haben wir hier in diesem Raum auf diesem Piano dann geschrieben. Oder mit Madonna war ich ja 5 Wochen im Studio mit ihr und Songs über ihr Leben geschrieben zusammen. Und das ist dann auch eine sehr enge Zusammenarbeit. Und ich tue mich auch viel vorbereiten auf diese Sessions. Aber ich glaube, wenn man in diesem Moment ist und die Künstler dann auch da sind, dann ist alles, was man vorbereitet hat, eher so Plan B. Und es geht darum, gut zuzuhören den Künstlern und Momente zu finden, in denen ihren Geschichten und Erzählungen, die songworthy, also die wertvoll und erinnerungswürdig sind und aus denen man einen Song dann machen kann.
Ich habe so eine Rule, wenn ich moderiere viel, hoste viel, overprepare and go with the flow.
Also ja, absolut, ja.
Super, super vorbereitet, aber dann lässt man einfach auch los.
Wenn man sich viel darauf vorbereitet, dann ist man schon mal relaxed und dann weiß man, okay, wenn jetzt mal keine Idee im Moment kommt, dann hat man immer noch Plan B, Plan C und so weiter. Und gut vorbereitet ist sehr, sehr wichtig, ja.
Aber Vorbereitung heißt, du überlegst dir schon Melodien, mögliche Melodien, die zu dieser Person passen könnten. Also du hast schon Dinge im Kopf und du bist schon kreativ im Vorfeld. Und du
genau, einfach ein paar Songideen finden, die man selbst richtig gut findet. Darum geht's.
Wow. Du hast sehr schön mal erzählt, das finde ich immer so cool, fand ich als Journalist in den letzten Jahren auch immer spannend. Wenn ich nahe an sehr, sehr berühmte Leute kam, waren die immer wahnsinnig nett.
Ja.
Es war unglaublich schwierig und hat lange gedauert, aber dann extrem professionell, extrem nett. Olli, du hast gerade mit Brad Pitt gedreht, kannst das, glaube ich, auch bestätigen. Da gibt es irgendwie eine Schallmauer zur extremen Nettigkeit und Professionalität, die bei diesen Leuten da ist. Gab es trotzdem einen Star, die Namen sind ja, Olli hat sie schon genannt, John Legend, Madonna, Beyoncé, wir haben gerade über Fergie geredet. Gab es für dich jemanden, den du extrem herausfordernd auch fandest, wo du bist ja auch so ein bisschen Therapeut in dem Moment, wo du echt lange gebraucht hast, um so ein bisschen auch so eine gemeinsame Basis irgendwie herzustellen, wo du danach gesagt hast, hey, ich bin komplett fertig, ich brauche jetzt erstmal irgendwie ein paar Wochen Urlaub.
Also ich bin schon nach diesen Songwriting-Sessions war ich schon immer fertig und war schon immer sehr erschöpft. Man gibt alles, obwohl man es gar nicht so merkt, aber innerhalb von kurzer Zeit gibt man so viel von sich, sehr intensiv. Es gab einige Sessions, die nicht gut gelaufen sind, wie mit Shakira zum Beispiel. Bin ich zu den Bahamas geflogen und kam in der Früh an und Management hat gesagt, ja, Toby, be on standby, we'll call you. Und dann so mittags habe ich mal angerufen und gesagt, wann wird es denn ungefähr sein? Und ich so, ja, we'll call you, just standby. Und dann nachmittags nichts und Abendessen habe ich allein gehabt und habe ich nochmal angerufen und gesagt, ja, ja, we'll call you. Und dann haben die kurz vor Mitternacht angerufen und gesagt, okay, Shakira is ready now. Dann sind wir zu Shakiras Haus gefahren, ich habe mein Studio aufgebaut. Und ich war todmüde. Es war nicht so schade, gut. Weil ich habe mich so auf diese Session gefreut und es hat Monate gedauert, diese Session zu bekommen und konnte einfach nicht mein Bestes geben. Das war tragisch.
Wow.
Aber das war ja nicht deine Schuld. Das war ja ein bisschen unprofessionell von der anderen Seite, kann man sagen.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast die Nummer von Bruno Mars oder von Kendrick Lamar und könntest die auch direkt mal anrufen und fragen so, sollen wir mal gemeinsam, also so stelle ich mir das jetzt vor. Aber es
also die Künstler tun selbst sehr wenig entscheiden. Wenn die diesen Status haben, dann sprichst du mit denen ihren Labels, Managers, Plattenfirmen, Publishers. Und die haben dann einen Kalender, der ist proppenvoll und die überlegen dann, was ist jetzt am wichtigsten und wo könnte Tobi jetzt reinpassen. Wenn die Tours machen, dann können sie nicht schreiben. Ah, okay. Wenn die PR machen, können sie nicht schreiben. Die haben dann so ein paar Wochen oder Monate, die sind dann reserviert zum Songs schreiben. Da kommen dann die allerbesten Künstler rein. Das tun die Künstler, die sind alle super nett und super freundlich, aber die machen nicht diese Entscheidungen, mit wem jetzt diese Tage verbracht werden.
Auch wenn du jetzt deine eigene Karriere anstrebst und das auch sehr erfolgreich machst, gibt es doch bestimmt noch so einen Bucketlist-Künstler, den du hast, oder? Also gibt es irgendeinen Künstler, der dich jetzt anrufen würde, bei dem du niemals, nein, du würdest auch in dem Moment in den Flieger steigen und sofort dahin fliegen. Also wer wäre das?
Da gibt es viele, also wirklich sehr, sehr viele. Alle, die eine gute Stimme haben und tolle Songs haben und auch gerne mit mir auftreten würden. Und das Auftreten würden zusammen, das ist jetzt dieses neue Ding, wo all diese Jahre waren die Songs, die ich geschrieben habe, deren Songs. Und die Künstler haben dann in Interviews gesagt, I wrote the song. Beyoncé sagt, I wrote the song, which stimmt gar nicht, weil sie hat ja an diesem Lied gar nichts geschrieben. Oder John Legend sagt, I wrote the song. Manchmal sagt er, okay, I wrote it with Toby, wenn es ein längeres Interview ist. Aber es war immer so, dass die Songs dann den Künstlern gehört. Man gibt so viel von sich als Produzent und Songschreiber und wird überhaupt nicht anerkannt am Ende.
Jeez.
Und das ändert sich jetzt schon ein bisschen. Aber jetzt, wo ich dann versuche, auch Künstler zu sein und meinen Namen mit an diese Platten dran zu, als Primary Artist auch genannt zu werden in diesen Platten, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Da müssen die Künstler dann dazu bereit sein, öffentlich diesen Song zu teilen und zu sagen, okay, wir haben das zusammen geschaffen, wir tun das zusammen jetzt performen. Und das habe ich jetzt mit einigen Künstlern, wie die nächste Platte jetzt mit Drake Bell zum Beispiel oder die Platte jetzt mit Huntley, der Gewinner von The Voice in Amerika. Da tun wir diese Platte dann zusammen veröffentlichen und sind beide Künstler und tun es auch beides performen zusammen.
Ah, jetzt verstehe ich das auch. Ich habe mich nämlich gewundert, die YouTube-Videos von euch, da steht immer ganz groß dein Name.
Ja.
Und der Name vom Künstler gleich schon auf dem Deckblatt sozusagen. Jetzt verstehe ich das auch, weil das war jahrelang deine. Das ist ja total fies. Also
das ist wie Ghostwriter eigentlich. Ja, wenn du ein Ghostwriter in einem Buch bist und du wirst nie genannt. Wenn jemand die Credits anschaut, dann findet der es schon, aber keiner macht das. Und jeder denkt, dass diese Songs immer 100% bei diesem Künstler von dem Künstler geschrieben sind. Und das ist fast nie der Fall.
Aber wenigstens weiß deine Frau, dass All of Me auch für sie ist.
Ja, das weiß sie mittlerweile.
Gibt es denn eigentlich jemanden, den du total unterschätzt hast, wo du, passiert ja, also war mal Backstage beim Festival mit Kendrick Lamar und der hing auf so einer Couch, ich glaube, er hatte gerade auch irgendwie einen durchgezogen, war irgendwie super relaxed, fast geschlafen und ich habe mir nur gedacht, hey, warum ist dieser Typ weltberühmt? Und dann ist er 10 Minuten später raus und hat es abgerissen, da waren irgendwie 10.000 Leute, Wahnsinn, und ich habe danach nur gedacht, okay, ich habe das komplett missverstanden, die ganze Situation, diese ganze Energie von diesem Typen. Ist dir das auch schon passiert? Gibt es einen Star, wo du heute sagst, habe ich völlig verkannt?
Ja, vor einem Monat kam ein Freund von mir aus Taiwan, kam vorbei, zum Studio vorbei und hat eine junge Dame rübergebracht, süße Taiwanesin, und hat gesagt, ob ich ein Lied für sie habe. Und dann habe ich mit ihr ein Lied aufgenommen. Und dann danach, eine Woche später, habe ich dann mal so auf Instagram geguckt, wer das ist. Und das war Jolene Tsai. Wenn du es mal anguckst, das ist so wie die Madonna von Asien. Die hat eine Tour gemacht, 50 Stadiums, also ausverkaufte Stadiums, mit 50 Tänzern oder mehr Tänzern, eine riesen Choreografie. Also sowas habe ich auch in Amerika noch nicht gesehen. So viele Leute auf der Bühne und eine Wahnsinns-Show, und da dachte ich mir, okay, vielleicht war es gut, dass ich das nicht gewusst habe, dass sie so berühmt ist in Asien.
Wir werden diese Künstlerin auf jeden Fall in den Shownotes erwähnen.
Ja.
Das klingt ja wirklich, musst du uns Wahnsinn, gleich nochmal vielleicht einen Link schicken, Tobi, aber ja,
das war lustig, werden wir auf jeden Fall erwähnen.
Dadurch, dass wir dich als Musikexperten da haben, haben wir auch ein paar Fragen noch und würden gerne die letzten paar Minuten dir noch ein paar Nerdfragen auch stellen.
Ja.
Gerade, weil jetzt auch gerade die Grammys waren, und eigentlich hat USA ja jahrzehntelang das Pop-Business dominiert, und Bad Bunny hat den ersten Best Album Grammy für ein spanischsprachiges Album bekommen. Dann haben wir auch Kids, also ich habe es auch geguckt mit meiner Frau zusammen. Nicht nur unsere Kids, die schauen K-Pop, Demon Hunters aus Korea, auch vor allem wegen der Musik. Frage an dich, wohin entwickelt sich die Popmusik, und glaubst du, und du hast auch gerade von der Künstlerin aus Taiwan erzählt, verliert Amerika das Monopol dafür?
Für viele, viele Jahre war es so, dass die Plattenfirmen entschieden haben, wer eine Platte veröffentlichen darf und wer nicht. Und es war in der Zeit von CDs oder von Vinylplatten damals ein riesen finanzieller Aufwand, eine Platte zu veröffentlichen. Du musstest diese Platte, erstmal die Studios waren sehr teuer, Million-Dollar-Studios. Und dann, wenn man die Platte erstmal gepresst hat, dann musstest du physikalische Platten in die Plattenläden bringen und dann Radio bestechen, damit das Radio des Songs spielt. Und dann hoffen, dass die Leute das Lied im Radio hören und in den Plattenladen gehen, während diese Platte da ist, und diese Platte dann kaufen. Es war so kompliziert. Mittlerweile kann jeder Mensch innerhalb von einem Tag einen Song veröffentlichen. Und es werden jeden Tag über 100.000 Songs veröffentlicht auf Spotify. Und das ist die große Demokratisierung von der Plattenindustrie. Und dann auch mit Social Media können die Künstler jetzt mittlerweile ihre eigene Fanbase direkt kontaktieren, und die Fans können wissen genau, wer diese Künstler sind. Damals mit Janet Jackson oder Michael Jackson, diese Zeit, da wusste man als Fan eigentlich überhaupt nicht, wer diese Künstler sind. Oder Mariah Carey, die Plattenfirmen haben ein bisschen erzählt von den Künstlern, und es war alles sehr curated. Also es ist eine ganz, ganz andere Zeit jetzt, und die Künstler haben, Artists have the power now, um selbst mit ihren Fans in Kontakt zu sein und jeden Tag was Neues zu posten. Es ist eine ganz, ganz andere Welt mittlerweile, und dadurch kriegen wir eine viel größere Vielfalt an Musik zu hören und sehr viel individuellere Musik. Musik, die jetzt nicht immer kommerziell ausgerichtet ist, wie es damals war, sondern einfach jede Art von Musik kann man jetzt finden auf dem Internet. Es ist sehr wertvoll, es ist eigentlich eine ganz tolle Zeit. Ich finde es sehr schön.
Aber zu der Frage von Olli zurück, glaubst du, dass sich unser Musikgeschmack auch deswegen geografisch verändert? Also deine Kinder zum Beispiel, dass die USA da nicht mehr diese Force sind, auch wenn sie natürlich die Grammys und die ganze Industrie mitgeboren haben. Aber es gibt ja riesige Audiences in ganz anderen Ecken der Welt, in China, in Indien. Olli hat gerade die ganze südostasiatische Latin America angesprochen. Ja. Also wie siehst du das?
Wenn du die Bevölkerung in Amerika anschaust, da sind auch sehr viele Asiaten, sehr viele Hispanic, Südamerikaner und von der ganzen Welt findest du Leute. Und die Musik war lange Zeit nicht, wie sagt man, didn't represent.
Ja, nicht repräsentativ.
Ja, mittlerweile ist es völlig anders, weil jetzt jede Ethnizität, wie sagt man, oh mein Gott.
Ja,
every ethnic
schon.
Group can have their music out.
Ja. Und sag mal, die Grammys hat Olli ja gerade angesprochen, waren dieses Jahr auch so politisch wie noch nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so viel Politik auf der Bühne da. Das
ist eine ganz harte Zeit in Amerika und ich hoffe, Amerika ist besser als die Politiker in Amerika. Ich habe schon ein bisschen Vertrauen an die Menschen in Amerika und ich glaube, die werden das schon alles wieder hinkriegen. Aber es ist eine ganz schwere Zeit im Moment.
Und glaubst du, die Künstler haben da Macht? Also Macht, diesen Widerstand gegen die Trump-Regierung?
Ja, die Menschen haben die Macht.
Zu entfachen? Und,
ja, glaube ich schon. Ich glaub, dass das nicht so weitergehen kann. Ich glaube, das ist wirklich ein Extremzustand im Moment in Amerika. Und da ist kein Vertrauen mehr in die Regierung. Das ist, sehr wenige Leute mögen, was jetzt gerade hier so passiert überall. Vor allem in der kreativen Szene. Und das kann nicht so weitergehen. Also ich sehe das nicht, dass es so weitergehen kann.
Siehst du deine Zukunft da, wo du jetzt bist, auch für euch als Familie? Oder denkt ihr auch über andere Ecken der Welt nach?
Wir sind so ein bisschen verstreut zwischen Los Angeles, wo ich viel arbeite und wohne, und dann in Baja, California, also Mexiko. Da haben wir ein Strandhaus, wo wir so jedes zweite Wochenende sind wir dort für 2-3 Nächte. Da tue ich dann immer viel Surfen und viel im Ozean bin ich immer mehr die ganze Zeit, aber ich mag auch die Mexikaner sehr gern und den ihr Essen. Ganz, ganz liebe Community da unten. Und dann, jetzt haben wir gerade auch in London ein Apartment gekauft und sind auch viel in London. London könnte ich auch wohnen. Das ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich liebe das. Also sehr multikulturell, sehr individuell und noch nicht so corporate. Gibt es noch diese ganzen kleinen Cafés und die kleinen Läden überall und viel Fahrrad fahren, viel zu Fuß gehen. Also eine traumhafte Stadt, London.
Tobi, du hast gerade, mein Herz ist gerade kurz aufgegangen und ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber du hast gesagt, und ich habe das dem Felix geschrieben, ich habe gelesen, Tobi ist auch Surfer, weil wir teilen eine große Leidenschaft. Ich surfe, seitdem ich 14 bin und 13 bin. Also ich bin auch Wellenreiter und wir müssen unbedingt uns dazu nochmal unterhalten, auch vielleicht off the record. Ich würde gerne mehr erfahren, wo du in Mexiko surfst und auch ich war jetzt gerade in L.A. surfen vor 3 Monaten.
Ja.
Müssen wir uns unbedingt auch nochmal.
Das ist ganz lustig. Ich hatte ja immer wieder, wenn meine Platte rauskommt, machen wir viel PR und da war ein Magazin, Kite Mag. Das ist ein britisches Magazin für Kitesurfer. Und obwohl ich jetzt nicht ein sehr guter Kitesurfer bin, aber ich liebe Kitesurfen, haben die dann mir einen Artikel angeboten. Und ich hatte jetzt in der letzten Ausgabe hatte ich ein Special mit vielen Fotos, wo ich in Los Angeles Kitesurf in Zuma Beach und auch Sprünge mache und so weiter. Also bin ich stolz drauf, weil es ist als Musiker in einem Kitesurf-Magazin jetzt gefeatured zu werden, das war schon sehr lustig.
Wow.
Sehr schön.
Du bist auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, Tobi, und du hast sehr wenig Zeit. Lass uns noch 2 kurze Fragen dir stellen. Die erste ist, wo findest du neue Musik? Hast du vielleicht ein Radar, den du uns empfehlen kannst? Vielleicht gibt es auch noch sowas wie Blogs, die du konsumierst? Lässt du dir alles von Spotify vorschlagen? Wo bist du unterwegs? Bist du im Plattenladen? Wie machst du das?
Ja, es ist seltsam, weil ich konsumiere nicht sehr viel Popmusik. Wenn ich Musik anhöre, ist es meistens Sitar oder Meditationsmusik oder Piano-Improvisation. Eine Platte, die ich mir sehr gern oft anhöre jetzt, ist Espen Berg. Das ist ein norwegischer Pianist. Müsst ihr mal gucken, Espen Berg. Der macht Piano-Improvisation so wie Keith Jarrett. Und Keith Jarrett, das Köln-Konzert, das ist auch eine Platte, die ich mir sehr viel angehört habe. Also ich liebe Piano-Improvisation. Aber was Popmusik angeht, das höre ich mir in meiner Freizeit nicht an. Es ist für mich die Arbeit. Und wenn ich Popmusik höre, das ist wie Arbeit. Und ich kann mich dazu nicht relaxen.
Olli, das ist wie wenn du Videos und Commercials anschaust, oder?
Ja, aber ich kann es nicht. Ich höre mir ja auch wahnsinnig viele Podcasts an und wir machen einen Podcast. Also das, ich bin Nerd vielleicht auch da drin, aber ich kann fühlen, was du gesagt hast,
Tobi. Also wenn ich eine Reportage lese in einem Magazin, ich kann es nicht einfach lesen. Also da muss sie schon Weltklasse sein. Ich gucke immer drauf, wie ist sie geschrieben, was der Einstieg, wie ist die Spannung aufgebaut, sind da Fehler drin und so weiter. Also ja, das ist halt unser Life, ja. Das kriegt man nicht raus.
Ja,
aber vielen Dank für die Empfehlung und lustig, dass wir das Gespräch mit Jazz angefangen haben und jetzt mit Jazz aufhören. Die eine Frage muss noch sein, Tobi, die wird dir sicher häufig gestellt in 10 Jahren. Wer schreibt die Hits, Humans or AI?
Die Generic, wie sagt man, was ist das deutsche Wort für Generic?
Generative.
Generic in a sense of, wie sagt man, gewöhnliche oder...
Generisch.
Also diese Art von Musik, das wird AI sehr, sehr gut machen. Aber ich glaube, diese menschlichen Hits, die Geschichten erzählen und vor allem auch die man mit Live-Musik verbindet, das wird AI nie machen. Ich glaube, wir werden nie in ein Konzert gehen und einen Roboter anschauen. Ich glaube, das interessiert die Menschen nicht. Und ich denke, da gibt es auch eine große Gegenbewegung mittlerweile. Meine 16-jährige Tochter, die hasst alles, was KI ist. Also lehnt das grundsätzlich ab. Und ihre Freunde alle lehnen KI grundsätzlich ab und gehen gerne auf Live-Konzerte und möchten eher so ihre eigene Kultur haben. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung und die Städte KI nur als Instrument benutzen und als zum Googlen oder so, wenn man da ChatGPT macht oder Perplexity oder was auch immer so gibt. Das finde ich okay, aber ich möchte jetzt nicht, dass KI versucht, Menschen zu ersetzen oder nachzuahmen oder so. Da habe ich eine ganz starke Reaktion dagegen. Und ich denke, wenn Roboter wie Elon Musk mittlerweile mit Tesla, der hat gesagt, wir bauen jetzt keine Autos mehr in den nächsten Jahren, wir werden nur noch Humanoid Robots machen. Wie heißen die auf Deutsch?
Ja, humanoide Roboter.
Humanoide Roboter.
Ja, genau.
Genau. Ich habe mir gerade wieder so ein Interview von ihm angehört, weil ich hatte einen der ersten Tesla Roadster damals und fand Elon damals ganz toll. Mittlerweile, denke ich, ist er auf der völlig falschen Bahn. Und diese gesamte Firma wird jetzt investieren in diese Humanoid Robots.
Ja.
Und ich kann mir das persönlich einfach nicht vorstellen, in einer Stadt zu wohnen, wo dann Roboter rumlaufen. Ich würde dann in eine Stadt ausziehen, wo die dann verboten sind, das ist für mich die Grenze, also Schmerzgrenze. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich möchte auch nie so ein Ding in meinem Haus haben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich bin sehr pragmatisch. Wenn jetzt jemand die Wäsche für mich zusammenlegt, dann stört mich das jetzt nicht. Aber ich würde jetzt auch keinen Roboter, der sich um die Kinder kümmert oder so. Never ever. Aber lästige Aufgaben, und genau das sehe ich auch im Beruf, die man einem Agenten geben kann, einem für bestimmte Sachen, die mich auch wirklich unterfordern, das finde ich okay. Und man kann hoffentlich diesen Roboter dann auch verstecken oder sagen, stell dich in den Schrank oder geh um den Schrank herum, wenn man ihn nicht sehen will. So würde ich darüber nachdenken, Tobi. Aber ich weiß, was du meinst, bloß ich möchte noch eine letzte Nachfrage stellen zu dem, was Felix sagt. Hast du denn, weil das interessiert mich wirklich persönlich, ich habe von Drake mal einen Song gehört, oder wo Drakes Stimme imitiert war. Hast du jemals einen gut mit künstliche Intelligenz gemachten Song gehört, also der dich bewegt hat oder der was mit dir gemacht hat?
Ja, das gibt's schon und das wird auch immer besser werden. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel. Aber ich hoffe, dass wir als Menschen uns darum kümmern, dass wir das Menschliche bewahren. Und da jetzt, ich meine, für viele Menschen hat Musik nur so Tapetenstellenwert. Das ist eher so Hintergrundmusik. Und dann gibt's Menschen, für die ist Musik ganz, ganz wichtig und für die muss die Musik dann von Menschen geschaffen sein. Ich hoffe, dass viele Menschen dann so denken auch, dass wir das noch viel schätzen, Live-Musik und Musik, die von Menschen für Menschen gemacht ist. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Und ich hoffe, dass man da auch immer noch unterscheiden kann. Oder zumindest, ich habe gehört, in Schweden in den Charts sind jetzt KI-gemachte Songs verboten worden. Das finde ich einen guten Schritt, dass man das trennt, dass man weiß, das sind von Menschen geschaffen und die sind von KI geschaffen. Also denke, wir müssen wirklich schauen, dass unsere Menschlichkeit bewahrt wird.
Zu ziehen, weil wenn du eine Drum Machine verwendest oder eine Bassline, die aus dem Kasten kommt, ist das dann auch schon KI oder geht es nur um die Stimme?
Nee. Ich finde, alles, was Menschen als kreatives Tool benutzen oder zum Recherche-Tool oder so, das finde ich alles gut und toll und schön, dass es alles jetzt so schnell geht. Wenn KI dann versucht, uns vorzumachen, dass es, wie sagt man, uns zu belügen, dass das ein Mensch wäre, aber es ist kein Mensch, es ist KI. Das mag ich nicht. Ich denke, dass wir Menschen jetzt immer noch unterscheiden müssen können, dass, okay, das ist von Menschen gemacht und das ist nicht von Menschen gemacht. Das ist mir wichtig. Mhm.
Aber wir müssen uns wahrscheinlich auch bessere Ohren zulegen, was das angeht und vielleicht genauer hinhören in Zukunft.
Genau, und das wertschätzen. Menschliche gemachte Sachen, die haben dann, sind nicht perfekt. Ich glaube, die ganze Perfektion ist nicht mehr so wichtig. Es ist wichtig, dass man weiß, es ist menschlich.
Mhm. Mhm. Sagt Tobi Gard, der uns unglaubliche Hits geschenkt hat. Ich glaube, du hast so viele Liebespaare und du hast schon so viele Menschen zusammengebracht, Hochzeiten, Beerdigungen. Denkst du da manchmal drüber nach, was da eigentlich, dass das für eine Legacy ist, die du da geschaffen hast, an Momenten der Emotion und Liebe, die durch deine Arbeit möglich werden?
Ja, nee, es freut mich, wenn du das sagst. Ich denke nicht darüber nach. Und jedes Mal, wenn es jemand sagt, da freue ich mich dann schon.
Und Tobi, du warst ja auch in Deutschland Juror bei DSDS. Du hast also so eine Connection nach Deutschland zumindest vor ein paar Jahren gehabt. Gibt es noch irgendwas, was du am Schluss sagen möchtest? Also bei uns hören so ungefähr halb so viele, also die Menschen, die bei uns zuhören, sind ungefähr so zur Hälfte in Nordamerika, zur anderen Hälfte in den deutschsprachigen Ländern in Europa. Was möchtest du zum Schluss noch loswerden? Vielleicht noch irgendwas, worüber wir gar nicht gesprochen haben oder was dir wichtig ist?
Deutschland, da bin ich geboren worden und ich wurde geboren in Deutschland. Und es ist ein sehr schönes Land. Also ich liebe Deutschland. Ich hatte, meine ganze Kindheit ist in Deutschland. Viel auf dem Fahrrad, viel im Hinterland und dann viel in München. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit DSDS, das war wunderschön. Ich würde es jederzeit wieder machen und ich würde auch gerne nach Deutschland kommen, um meine neuen Konzerte zu machen, wo ich dann auch erzähle über mein Leben und über meine Erfahrungen mit vielen verschiedenen Künstlern. Hoffen wir, dass das klappt. Ja, es ist ein tolles Land. Ich bin stolz drauf, dass ich dort aufgewachsen bin.
Mhm. Und Olli, ich glaube, wir lassen Tobi nicht gehen, ohne noch einen kräftigen Shoutout an seinen Podcast, den du, glaube ich, auch viel gehört hast in letzter Zeit.
Ja, okay. Ich habe eine neue Podcast, die haben wir vor einem Jahr haben wir die gestartet. Wir haben bis jetzt, ich glaube, 30 Episoden oder so. Und verschiedene Künstler, wie zum Beispiel Jesse J, sind auf dieser Podcast oder Josh Groban und so weiter. Dieses Podcast heißt Songs You Know with Tobi Gard, also Songs, die man kennt. Und die Podcast geht darum, dass die Songschreiber oder die Künstler dann erzählen, wie diese Songs entstanden sind.
Ist ein wahnsinnig tolles Format und
super cool.
Können wir nur weiterempfehlen und werden wir auch hier in den Shownotes verlinken. Und Tobi, ich habe viele Podcasts mit dir gehört. Ich finde einfach einen Shoutout, du bist wahnsinnig sympathisch. Du kommst wahnsinnig sympathisch rüber. Auch jetzt, wir sehen dich ja hier per Bild zugeschaltet. Wir hoffen, dass wir Felix und ich und Katharina, die ja auch mit dazugehört, machen jetzt unser erstes Dinner in New York. Wir werden hoffentlich bald auch irgendwann eins in L.A. machen und werden dich auf jeden Fall auch einladen.
Ja, das wäre schön, da freue ich mich.
Danke, Tobi.